Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Ja, Sie haben es in den Nachrichten gehört, es wird schon spekuliert, aber seit wenigen Minuten ist es tatsächlich heraus, wer auf der Shortlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises steht. Wir sind sofort dran an den 6 Kandidatinnen und Kandidaten nach diesem Lied von Amanzi, die britische Sängerin aus Brighton, Go Where You Want It. Und damit herzlich willkommen. In gut 4 Wochen wird der Deutsche Buchpreis in Frankfurt am Main verliehen. Längst das prominenteste, populärste Ereignis für die gesamte Buchbranche. Und 6 Kandidatinnen und Kandidaten werden in der ersten Reihe dann im Frankfurter Römer sitzen. Soeben ist die Shortlist veröffentlicht worden. Aus 20 Büchern der Longlist wurde die Auswahl getroffen, wer ins Rennen geht für den besten Roman des Jahres 2025. Und jetzt sind meine Lesart-Kolleginnen Miriam C. und Stefanie von Oppen ins Studio gestürmt. Hallo ihr beiden.
Guten Morgen.
Hallo.
Also, wer hat es geschafft? Wer steht auf dieser Shortlist?
Ja, ganz oben steht, angefangen mit dem Buchstaben E, Dorothee Elmiger, die Holländerinnen. Dann Caleb Erdmann, die Ausweichschule. Und Jehona Kizai, E, also dieser ganz kurze Buchstabe. Das ist der Roman mit dem kürzesten Buchstaben auf der 20, Liste der 20 gewesen.
Außerdem ist nominiert jetzt hier auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis Thomas Melle mit seinem Roman Haus zur Sonne. Ein zweiter Debütroman steht auf der Liste von Fiona Sironik. Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in der Luft. Das ist der längste Buchtitel von dieser Liste. Und eine sehr hochdekorierte Autorin schon ist nominiert mit Christine Wunicke und ihrem Roman Wachs.
Was fällt auf an dieser Auswahl, Stefanie?
Also ich kann vielleicht ganz kurz die Jury-Sprecherin Laura de Wick zitieren. Sie sagt, kein Zufall, dass wir mit der Shortlist des Jahres 2025 in psychologische, gesellschaftliche und politische Abgründe blicken. Und das ist tatsächlich so. Wir da blicken, das ist auf der einen Seite gibt es Bücher, die ganz stark autobiografisch gefärbt sind und eben in psychologische Abgründe gucken, aber auch die Bücher, die irgendwie eher fiktional sind, tun das. Und außerdem ist tatsächlich auch ein sehr politischer oder aktueller politischer Roman auf der Liste. Und das ist dieser Roman, Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Und auch was so die Auswahl der Autoren angeht. Es gibt Debütanten auf der einen Seite und es gibt altgediente Autoren sozusagen auf der anderen.
Ja, also da würde ich nochmal, Stefanie, dieses Verhältnis von den etablierten oder altgedienten und den jungen Stimmen aufgreifen. Also diese Auswahl von diesen 6 Titeln, die finde ich doch sehr geprägt von den neuen Stimmen. Ja, wenn wir schauen, ist die Hälfte der Nominierten hier auf dieser Liste mit einem ersten oder zweiten Buch nominiert. Also schon die Longlist zum Deutschen Buchpreis, da standen ja unglaubliche 5 Debütromane drauf. Also 5 von 20, das ist ein Viertel. Und jetzt hier auf der Longlist sind es noch 2 Debütromane und mit Caleb Erdmann außerdem einen Autor, der für seinen zweiten Roman nominiert ist. Ich denke, das ist eine deutliche Entscheidung, sehr wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung eben für den literarischen Nachwuchs. Und das ist immer auch eine riskante Entscheidung, ne? Weil ich weiß ja als Kritikerin, als Jurorin nicht, gut, jemand hat vielleicht einen guten ersten, zweiten Roman geschrieben, kommen da noch 10 oder 20 gute nach? Bildet da noch jemand seinen eigenen literarischen Stil raus? Aber eben genau solche Newcomer, die stehen eben auf solchen Listen immer und jetzt hier eben ganz in einer ganz besonderen Relation neben den die etablierten und die neuen Stimmen stehen da nebeneinander.
Wir haben, als wir die Longlist vorgestellt haben, natürlich schon etliche Romane skizziert. Ich kann mich an Dorothee Elmiger erinnern, die anscheinend wieder durchgerauscht ist bis zur Shortlist. Wie sieht es mit den neuen aus? Könnt ihr es uns ein bisschen vorstellen?
Ja, also da ist zum Beispiel Thomas Melle mit seinem Buch Haus zur Sonne, seinem Roman Haus zur Sonne. Und wir erinnern uns vielleicht noch an den Roman Welt im Rücken, wo er geschrieben hat über seine bipolare Störung. Und offensichtlich hat ihn das in der Zwischenzeit wieder erwischt. Und wieder ist es ein sehr autofiktional geprägter Roman über dieses Thema. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tiefer, offener und schonungsloser Einblick in diese Krankheit. Vielleicht kann man fast ihm dankbar sein, dass er das mit einer unglaublichen sprachlichen Kraft zu beschreiben weiß, was ihm da widerfährt mit dieser Krankheit. Und in Haus zur Sonne, das sagt der Name schon, da geht es um der Protagonist geht in ein Hospiz, eine Art Hospiz, wo einem alle Wünsche erfüllt werden. Aber die Bedingung ist, dass man am Ende freiwillig aus dem Leben scheidet. Und das ist wirklich ein sehr beklemmender Roman und zugleich, ehrlich gesagt, auch eine Kritik am Gesundheitssystem. Also das hat auch auf jeden Fall diesen Aspekt, dieser Roman. Und es ist halt auch sehr spannend, wie dann eben diese verschiedenen Dynamik innerhalb der Klinik unter den Patienten sich entwickeln.
Ja, und Thomas Mell ist ja auch jemand, der schon zweimal auf der Shortlist hier für den Deutschen Buchpreis stand. Einmal mit diesem Roman, den du erwähnt hast, Stefanie, Die Welt im Rücken, und dann aber auch mit seinem Roman 3000 Euro. Also jemand, der dieses Auswahlverfahren irgendwie gut kennt, genauso wie Christine Wunicke, auch eine nominierte Autorin eben. Ich sprach von dieser hochdekorierten Autorin. Sie hat den Wilhelm-Raabe-Preis gewonnen. Sie stand 2020 schon auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Jetzt ist sie nominiert mit Wachs, einem historischen Roman, spielt so im späten 18. Jahrhundert. Und da geht es um eine junge, autodidaktische Anatomin. Und anhand von ihrer Lebensgeschichte, ihrer Geschichte entwickelt Wunicke eben, erzählt sie eben auch die Geschichte der Aufklärung. Sie erzählt Natur- und Medizingeschichte. Also wirklich ein riesiges und wie bei Wunicke immer eben in ganz lebendigen Farben geschildertes Historienpanorama. Eine queere Liebesgeschichte gibt es da drin. Also ein sehr dichter, farbenreicher Roman.
Ja. Und dann würde ich noch gerne vorstellen, die Elmiger, die Dorothee Elmiger mit ihrem Roman Die Holländerinnen. Das ist auch ein Roman, der auf jeden Fall psychologische Abgründe ausleuchtet. Da geht es um eine Schriftstellerin, die eigentlich eine Poetikvorlesung halten möchte, aber irgendwie so eine innere Blockade hat, weil sie gerade unter dem Eindruck steht einer Erfahrung im Urwald. Und da ist sie mit einer Theatergruppe hingefahren auf den Spuren von zwei Holländerinnen, die eben vor vielen Jahren schon dort verschwunden sind. Und sie schreibt diesen ganzen Roman im Konjunktiv, der nur so 170 Seiten hat, der aber das hat eine unglaubliche Intensität und diese Abgründe und auf die und diese Beteiligten in der Theatergruppe erleben bei der Gelegenheit eben selber und werden geworfen auf ihre eigenen Erinnerungen an Abgründe. Also auch ein sehr düsterer und intensiver Roman.
Und Dorothee Elmiger finde ich jetzt auch eine Autorin, die so in den letzten Jahren wirklich so einen ganz eigenen Stil entwickelt hat. Also ja, der sehr referenzreich ist, so wirklich immer auf den Schultern von der Literatur vor ihr gebaut ist. Und ja, das waren jetzt so ein bisschen die etablierten. Ich nenne mal noch einen von den so ein bisschen neueren Stimmen, weil ich glaube, das ist ein Autor, ich schätze den auch sehr, aber der, glaube ich, noch so ein bisschen auf der Suche nach eben seiner literarischen Stimme ist, Caleb Erdmann. Der kommt eigentlich aus dem Spoken-Word-Bereich. Sein Debütroman war noch sehr viel mehr davon geprägt. Jetzt die Ausweichschule, sein zweiter Roman, der hat sich literarisch schon weiter emanzipiert und der basiert einerseits auch auf biografischen Erfahrungen, diesen psychologischen Abgründen, wie du es genannt hast, Stefanie, oder wie du die Jury-Sprecherin zitiert hast. Caleb Erdmann hat nämlich 2002 den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt miterlebt und sein alter Ego arbeitet jetzt als Erwachsener diesen Amoklauf einerseits auf, mit wirklich also unglaublichen Details, wie da der Unterricht zum Teil eben in der titelgebenden Ausweichschule einfach dann weitergeht nach ein paar Wochen. Und das Schriftsteller-Ich fragt sich aber immer gleichzeitig, wie kann man so eine unglaubliche Geschichte erzählen? Wie ist das überhaupt möglich?
Nur aus reinem privaten Interesse, dieser Roman mit dem einen Buchstaben, dem E, da ist so ein Pünktchen drauf vom Autor Johanna Kietzscher.
Das ist eine Autorin, Johanna Kietzscher.
Seht ihr, so wenig wusste ich das. Könnt ihr da noch ein Wort dazu sagen?
Ja, Johanna Kietzscher hat ihre Wurzeln im Kosovo. Es ist also als Flüchtling mit ihrer Familie in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Und genau darum geht es auch, um ihre Erfahrung in Deutschland anzukommen als Flüchtling aus dem Kosovo und ihre Erinnerungen und die Traumatisierung ihrer Gesellschaft. Und im Zentrum stehen im Prinzip die Zähne. Also es gibt so ein wunderbares albanisches Sprichwort, was dem Roman vorangestellt ist. Die Zunge geht immer dahin, wo die Zähne verletzt sind. Und darum geht es unter anderem in diesem Roman.
Und dieses E mit den zwei Pünktchen, Ö, wird es ausgesprochen. Das ist also der achte Buchstabe im albanischen Alphabet. Ja? Das ist also ein einzelner Buchstabe, der da der Buchtitel ist.
Das werden wir bis zur Preisverleihung wahrscheinlich noch gut lernen. Insgesamt 229 Romane hat jetzt die siebenköpfige Jury geprüft. Unsere Lesart-Kollegin Lara Sielmann, die gehört auch dazu und sie hat heute in unserem Frühprogrammstudio 9 erzählt, was für eine harte Naht das ist mit über 200 Lektüren für die Juroren und Jurorinnen. Was würdet ihr sagen, Stefanie, Miriam? Sind diese sechs jetzt wirklich allesamt, ja, richtig herausragende Bücher?
Also ich habe ja schon ein bisschen diesen Fokus auf wirklich die neuen Stimmen, erste und zweite Bücher angesprochen. Das ist natürlich immer risikofreudig, können wir es jetzt euphorisch nennen, ne? Oder eine Förderung vielleicht der jungen Stimmen. Es ist aber einfach wirklich, es bleibt eine risikoreiche Entscheidung, muss ich wirklich sagen. Und gerade bei Debütromanen finde ich es besonders schwer zu beurteilen, warum nehme ich jetzt diesen Debütroman und nicht einen anderen. Wenn wir zum Beispiel auf Fiona Sironik schauen, die hat so einen Endzeit-Apokalypse-Roman geschrieben. Ja, davon haben wir wirklich viele, viele Debüts, die davon erzählen. Und warum jetzt Fiona Sironik auf der Shortlist steht und nicht zum Beispiel Helena Kühnemann, hat mit Endzeitgemäß auch so einen Apokalypse-Roman geschrieben. Ja, hätte ich mir auch darauf vorstellen können. Also gerade bei Debüts finde ich das schwierig abzuwägen, warum Ozan Zakaria Kezkinkilic mit Hundesohn, mit seinem Debütroman da jetzt nicht drauf ist. Also das ist bei Debütromanen wirklich, finde ich, immer besonders schwierig. Und dieser Fokus auf den neuen Stimmen geht jetzt hier, glaube ich, auch schon in der Longlist, die eben auch schon diese unglaublichen 5 Debüts hatte, auf Kosten, glaube ich, von den Autorinnen, die so ein bisschen in der Mitte ihres Schaffens sind. Also Anja Kampmann habe ich schmerzlich vermisst, auch schon auf der Longlist, oder Katharina Polladjan, also beide, die sich schon bewiesen haben mit vielen Büchern und die jetzt eben hier nicht vertreten sind. Ich bin wirklich die Letzte, die sich die gleichen 10 Namen auf jeder Preisliste wünscht, ne? Aber so ein Fokus eben auf die Debüts. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Aufmerksamkeitslogik des Marktes auch widerspricht, weil gerade Debüts haben oft auch eben so einen Knalleffekt zu Beginn, aber nächstes Jahr brauchen wir dann eben Schwung neuer Gesichter.
Also dem kann ich jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also der Titel, der mich am meisten schmerzt, ist zum Beispiel Schwebende Lasten von Annette Gröschner. Den hätte ich mir zum Beispiel auf dieser Liste gewünscht. Und ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass dieser Roman, mich hat er zumindest sehr viel mehr überzeugt als der Roman von Fiona Sironik.
Also jetzt wird auf jeden Fall in vielen deutschen Verlaghäusern, wird Enttäuschung da sein, dass sie nicht vertreten sind. In 6 Verlaghäusern wird die Freude groß sein. Und jetzt nochmal diese Riesenpopularität, die dieser Preis bekommen hat. Also Verlage mit nominierten Büchern drucken zum Teil vorsorglich schon weitere Auflagen. Ich habe gesehen, es sind 4 kleinere Verlage und nur 2 große Häuser, Hansa und Kippenheuer und Witsch. Das ist auch ein ganz schönes Risiko für die. Ne?
Aber die Bücher müssen das alles nachzudrucken, das ist für die natürlich sehr viel schwieriger als jetzt für die ganz großen etablierten Verlage. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch darüber, wenn 4 kleine Verlage auf dieser Shortlist vertreten sind. Unbedingt, weil das ist in den letzten Jahren wirklich immer sehr zu kurz gekommen. Im letzten Jahr gab es, glaube ich, nicht einen einzigen, der am Ende auf der Shortlist gelandet ist. Also ich gönne es ihnen von Herzen, und auf der anderen Seite bin ich auch gespannt, wie die jetzt dieses Problem lösen, dass sie jetzt überraschenderweise wahrscheinlich ganz schön nachdrucken müssen, um den Markt zu bedienen, um den es ja am Ende geht.
Und jetzt aber natürlich doch ein bisschen, nicht Glaskugel, aber so, habt ihr beide einen Favoriten, eine Favoritin?
Sie haben vielleicht schon gemerkt, Thomas Melle ist mein absoluter Favorit. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er diesen Preis nicht bekommt, weil das ein so außergewöhnliches, kraftvolles Buch ist.
Und Miriam? Stefanie, wäre ich ganz bei dir in dem Fall. Also Thomas Melle sehe ich ja auf jeden Fall auch als einen Favoriten. Und gerade weil die anderen eben noch so am Anfang ihrer Karrieren sind, Christine Wunicke wäre auch eine fantastische Preisträgerin, oder Dorothee Elminger würde ich es auch absolut wünschen. Aber ich glaube, die anderen 3 wären wirklich schwer zu rechtfertigen, auch jetzt anhand dieser Liste.
Aber wir wissen aus der Vergangenheit, wie überraschend dann doch die Preisverleihungsabende dann verlaufen. Also, die Longlist des Deutschen Buchpreises ist veröffentlicht. Danke, Miriam C. und Stefanie von Oppen aus unserer Redaktion für die Einschätzung. Der Deutsche Buchpreis, der wird traditionell zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen. Und das wird in diesem Jahr am 14. Oktober sein.
Straßenkritik.
Ich bin Dalila Beglerowitsch und mein letztes Buch war Mama, bitte lernt Deutsch von Tahsin Durgun. Also ich kenne den von Instagram und ich habe immer seine Videos geschaut und ich fand ihn irgendwie ganz lustig. Und wollte dann auch so mehr von seiner Lebensgeschichte erfahren und habe mir dann deswegen noch das Buch geholt. Also im Buch geht es um deine Familie, wie es war, in Deutschland aufzuwachsen, eine Familie mit Migrationshintergrund. Ja, sie mussten früh als Kinder schon irgendwie ihre Eltern unterstützen, weil die halt Schwierigkeiten hatten mit Deutsch und sich halt in die Gesellschaft zu integrieren. Und ich fand es richtig cool, weil da so auch schwere Themen irgendwie recht humorvoll auch rübergebracht hat. Und ja, ich würde es jedem eigentlich empfehlen.
Aus Wien kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und heute empfiehlt uns Dalila Beglerowitsch das Buch von Tahsin Durgun, das autobiografische Mama, bitte lern Deutsch. Erschienen ist es im Knauer Verlag als Taschenbuch mit 208 Seiten für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und wir wuchten jetzt im Wortsinn ein Kinderbilderbuch auf den Tisch, das tatsächlich 2,5 Kilo wiegt, im Riesengroßformat und aus Dänemark kommt. Der fantastische Bus heißt es, erdacht, geschrieben, gezeichnet von Jakob Martin Street, ein Cartoonist, Autor, Illustrator, bekannter Mann seit seiner mit Preisen überhäuften unglaublichen Geschichte der Riesenbirne. Jetzt also dieser fantastische Bus. Im Studio ist unsere Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion. Grüß dich, Kim.
Hallo, Martin.
Die bisherigen Kritiken, Kim, die sind schlichtweg euphorisch. Kinderbuch des Jahres, das wildeste Buch ever, extra klasse, also lauter Superlative. Bist du auch so begeistert?
Unbedingt. Also dieses Bilderbuch der Superlative, muss man wirklich sagen, ist schlicht der Hammer. Das erzählt eine ganz bezaubernde Geschichte in Bildern auf der Suche nach der Safranlilie, eine Blume, die alle Krankheiten heilen kann und die die Welt heilen kann. Das Problem ist nur, sie blüht eben fern entfernt in einem Märchenland. Und der Bus für den Trip, der muss noch gebaut werden. Eine großartige Geschichte, wie gesagt, eine, in der man lernt, was Kurbelwellen sind, wie der Nordpol aussieht, was Polarlichter ausmacht und wie man Diktatoren besiegt. Wunderbar. Also der Mann hat es einfach drauf.
Ich meine, gleich noch mal ein bisschen näher zur Geschichte, aber was ist das überhaupt für ein crazy Projekt, ein Kinderbuch, das Vierjährige, ich habe gelesen, ab diesem Alter ist es gedacht, gar nicht mal hochhalten können. Viel zu schwer?
Nein, die können sich drauflegen. Das ist tatsächlich, also das muss man sagen, das ist ein Buch zum Mitwachsen. 2,5 Kilogramm schwer, hast du schon gesagt, 34 mal 30 Zentimeter groß, also ein wirklich fettes Ding. Ich habe es heute wieder hergetragen, meine Schulter hat ein bisschen gelitten und es ist wirklich eins zum Drauflegen für die Kleinen, weil es man so stundenlang in diesem Buch eintauchen kann. Man findet hier so viele Kleinigkeiten, das ist wirklich liebevoll illustriert und gemacht und das ist geschuldet der Tatsache, dass der Autor das seinem Sohn gewidmet hat und angefangen hat er damit, als Morris noch nicht mal geboren war. Heute ist er 17. Also die wachsen beide mit dem Buch und das spürt man.
Ja, ich habe auch gelesen, das ist wirklich ein Langzeitprojekt. Vor 15 Jahren hat das begonnen. Also schon der Umschlag ist ein Hammer, so ein herrliches Wimmelbild. Aber jetzt nochmal genauer zum Bus. Du hast ja die Geschichte schon angerissen, Kim. Die ist gar nicht so unkomplex. Ne? Das ist irgendwie eine Geschichte, die, ja, Fantasy-Geschichte mit einer Blume und dann muss dieser Bus eben gebaut werden.
Genau. Also es geht eigentlich los. Man startet in Arnstar City, Hafenviertel, sieht ganz schön aus, schöne kleine Häuschen und jetzt kommt's aber, das soll abgerissen werden. Die Bewohner sind total rechtlos, keiner kümmert sich um diese 73, allein die Gemeinschaft zählt, die helfen sich gegenseitig, die unterstützen sich und man erfährt eben so peu à peu, dass die Welt völlig aus den Fugen geraten ist. Ein Atomkrieg hat vieles zerstört, im letzten Land herrscht ein schlimmer Diktator und die Natur und ihre Bewohner leiden. Und denn wo will man jetzt hin, wenn nichts mehr da ist, wenn gar nichts mehr da ist? Und jetzt kommt eben diese Blume ins Spiel, weil eines der Kinder in diesem Hafenviertel ist todkrank und retten soll jetzt ihn diese Safranlinie. Die wächst 100.000 Kilometer entfernt in einem Land namens Balanka und da will man jetzt hin. Und jetzt ist ganz gut, das kommt auch schon gleich ziemlich am Anfang, dass Tolstoi noch seine 2 Phantom 8 Kristall-Jet-Motoren hat. Das sagt schon alles.
Aber ich meine, das hört sich ja wirklich erstmal an, so nach Dystopie, Atomkrieg, Welt hinüber und das für kleine Kinder. Was entsteht dann denn da so beim Lesen und Gucken? Also gut, jetzt jenseits des Augenschmauses, den du schon beschrieben hast.
Ja, steht da so drin. Also zum einen muss man wirklich mal diesen Bus. Es ist ein riesiges Wohngefährt, ein 18.000 Pferdestärken starkes Mobil mit Flügeln, das sich jetzt eben durch den Nordpol kämpft, durch Wüsten, Berge, Steppen und das alles und fliegen kann es natürlich auch. Auf dem Haus, auf dem Bus steht noch so ein Haus. Ich habe das mir eben noch mal angeguckt. Das ist verrückt. Da gibt es Kojen, Küchen, Sitzplätze. Also es ist richtig bezaubernd. Alleine das muss man wirklich noch mal so in den Vordergrund stellen. Mhm. Und natürlich ist jetzt dieses Abenteuer, was es schon zu bestehen gibt, das läuft natürlich nicht glatt, sondern da passieren eben schlimme Dachsachen. Und das Tolle an dieser Geschichte ist, dass es Nebenhandlungen gibt und die geben dieser Geschichte die Tiefe. Da ist eben der kranke Timo, da ist die geräuschempfindliche Silja, der traurige Tolstois, der grün gewordene Spier. Und ihre Geschichten, diese persönlichen Geschichten, die fließen jetzt in dieses Geschehen ein und machen das ganz tief. Und insofern, ich habe das dann am Anfang, dachte ich erst so ein bisschen, ach ja, ein bisschen viel, ein bisschen bunt, ein bisschen sehr überlastet. Aber nein, im Rausch
Ich habe das Buch geliebt.
Aber jetzt unterhalten wir uns als Erwachsene, Kim. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin der vierjährige kleine Joachim und bekomme dieses Buch mit meinen Eltern vorgelesen oder sie halten es auf den Knien und ich gucke rein oder so und dann geht es da Atomkrieg und schlimm und Abenteuer und kranke Kinder und so irgendwas. Ich will doch dann aber auch ein bisschen getröstet ins Bett gehen, oder?
Oh ja, das gehst du aber unbedingt in diesem Buch, weil tatsächlich, das ist wirklich ganz fein gemacht, weil diese, klar, das hört sich jetzt schrecklich an, aber also hört sich absurd vielleicht jetzt auch an, wenn ich es sage. Das ist nicht so schrecklich, wenn man das liest, weil das ist so getragen von diesem Gemeinschaftsgefühl. Das ist getragen von diesen wunderbaren Illustrationen einfach. Das ist ein ganz feiner Strich. Ganz viele Sachen gibt es zu entdecken. Die Konturen, das finde ich auch schon so fantastisch. Die Bilder sind nicht viereckig, sondern die wirken so, als wären sie rausgerissene Fetzen und die stehen so nebeneinander. Und vielleicht, um das mal deutlich zu machen, mein Lieblingsbild, das ist der Bus. Der fliegt über den blitzeblauen Himmel und dann vorbei an einem rosa-gelb-grünen Wolkenhaufen und aus dem lachen einem die Götter entgegen. Also ja, die Götter gibt es auch und die erinnern an thailändische Kunstwesen. Da ist so ein Tiger mit Sternaugen, ein Panther mit dem dritten Auge auf der Stirn, ein Paradiesvogel mit ganz vielen bunten Federn und das ist so farbgewaltig, so wohlwollend und aufregend. Denn, das muss ich auch noch sagen, in diesen Wolken stecken so ganz lustige Dinge wie ein Haus, ein schickes Auto, Bonbons, eine Playstation, ein Hamburger. Und klar, für viele Kinder ist das der Himmel im Sinne vom Paradies.
Kim, noch ein letztes Wort zum fantastischen Umfang. Entschuldigung. 2,5 Kilo, wie gesagt, in einer dänischen Kritik habe ich gelesen, so schwer wie eine Weihnachtsgans und muss unbedingt unterm Weihnachtsbaum liegen. Die deutsche Ausgabe, die kostet jetzt aber doch schon 68 Euro, ganz schön happig. Ja Mensch, sollen Eltern trotzdem zuschlagen? Selig verzückte Kinderaugen an Heiligabend sind der Lohn.
Ja, also ich finde, in diesem Buch wird diese, wir sagen doch ganz häufig, ich bin mit einem Buch groß geworden und das ist so ein Buch. Also ja, teuer, sicher, keine Frage, aber es lohnt sich auf so vielen Ebenen, denn das ist so toll, dass es eine Ermunterung ist, denn diese handelnden Figuren, die gehen ja am Ende aus dieser Geschichte total gestärkt hervor.
Der fantastische Bus. Das Mega-Kinderbuch von Jakob Martin Street. Jetzt auf Deutsch im Kunstmann Verlag erschienen, übersetzt aus dem Dänischen von Sigrid C. Engler, mit 204 Seiten für, ja, 68 Euro. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt. Danke dir und deine Besprechung.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein Buch voller Wucht und Würde. So urteilte die Jury über Christian Rothes Bildband Buchenwald, der in diesem Jahr von der Stiftung Buchkunst zum schönsten deutschen Buch des Jahres gekürt wurde. Eingereicht wurden für diesen Preis nicht weniger als 600 liebevoll gestaltete Werke. Die daraus ausgewählten 25 schönsten reisen zurzeit in einer Wanderausstellung durchs Land. Die Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst, Birte Kreft.
Ein schönes Buch, das ist nicht mehr das große, leinengebundene, dicke Kunstbuch unbedingt, ja, mit Schutzumschlag, sondern es sind durchaus auch die leisen und kleinen Bücher, gut typografierte Bücher, mit Liebe und viel Zeit veröffentlicht.
Die schönsten deutschen Bücher 2025. Zurzeit zu erleben in der Stadtbibliothek Bielke Pößneck, in der Bücherhalle am Hühnerposten in Hamburg und in den Altstädter Bücherstuben in Osnabrück. Die Bremer Stadtmusikanten stehen für Freiheit, Zusammenhalt und Mut. Und sie sprechen die gemeinsame Sprache der Musik.
Ich will nach Bremen und dort Musik machen. Komm doch mit mir, dann werden wir zusammen Stadtmusikanten.
Als Hommage an das Grimmsche Märchen haben Bremerinnen und Bremer die Geschichte neu eingelesen. In etlichen verschiedenen Sprachen dieser Welt, sowie Gebärdensprache und leichter Sprache. Es kräht auf Twi, es bellt auf Koreanisch, es bleibt ein Appell an die Weltoffenheit.
Dort geht doch, da kann ein doch mit leben. Meinst nicht auch?
Die Bremer Sprachmusikanten, zu hören auf der Webseite des Literaturhaus Bremen. Iran, ein Land mit reicher Kulturgeschichte und brutalen Freiheitsbeschneidungen. In ihrem Debütroman Im Herzen der Katze erzählt Gina Kaya von der Zerrissenheit und den Widersprüchen im Land ihrer Vorfahren. Ausgangspunkt ist der Mord an der kurdischstämmigen Iranerin, die ihren Namen trägt, Gina Mahsa Amini.
Bischaraf, 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 gewissenlos, gewissenlos, gewissenlos. Sie schreien in meiner Hand in die Nacht. Sie sind viele. Kinder an den Händen ihrer Mütter. Mädchen mit langen, offenen Haaren. Sie schwingen ihre Kopftücher wie Fahnen in der Luft. Frauen Arm in Arm. Jungen, Männer Schulter an Schulter. Alte.
Im Herzen der Katze, das für den Deutschen Buchpreis nominierte Romandebüt von Gina Kaya, zu hören in der ARD-Mediathek.
Die Literaturtipps waren das von Julia Eickmann. Und jetzt zu einem neuen Hörbuch einer Autorin, die derzeit in vieler Munde ist, Caroline Wahl. Sie hat mit ihrem Roman 22 Bahn einen Sensationsbestseller hingelegt. Fast dasselbe gelang ja mit dem Nachfolger Windstärke 17 und auch der neue dritte Roman jetzt, Die Assistentin verspricht, ein Renner zu werden, wo dabei sagen muss, dass die Schriftstellerin selbst immer mehr in den öffentlichen Fokus rückt. Das trägt zum Erfolg wohl bei. Als Person nämlich selbstbewusst präsentiert sie sich im Fernsehen, in den sozialen Medien als supercoole, rauchende Braut mit eigenem Sportwagen. Sie beschwert sich öffentlich über Verrisse und dass sie wieder nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde, den sie für längst fällig hält. Auch wir in der Lesart haben schon diskutiert. Heute hören wir mal in die neue Tat, Die Assistentin, rein. Zeitgleich zum Roman ist auch das Hörbuch erschienen. Unsere Lesart-Kollegin Elke Schlinsorg hat zugehört.
Rückblickend fragt sich Charlotte manchmal, wann genau sie begriffen hat, dass sie in so etwas wie die düstere auf ZDF Neo oder Arte ausgestrahlte Indie-Variante von Der Teufel trägt Prada geraten war.
In ihrem neuen Roman Die Assistentin erzählt Caroline Wahl buchstäblich die Literaturversion der amerikanischen Filmkomödie. Zumindest beschwört ihre Heldin Charlotte mehrfach das Prada-Vorbild. Auch hier geht es um eine junge Frau, deren Job zur Hölle wird. Es geht um eine Assistentin, die von einem prominenten Münchner Verleger in den Wahnsinn getrieben wird. Überstunden, nächtliche Anrufe und zweideutige Komplimente. Es geht um Machtspiele im Verlag.
Bei der gut erzählten Geschichte soll es nicht nur um den Verleger und die Assistentin gehen. So viel geben die beiden auch nicht her. Es soll auch um das Haus, um den Verlag, um die vielen Menschen gehen, die dort arbeiten, die zuschauen, wie der Verleger vollkommen überfordert ist und die ganze Zeit junge Frauen rekrutiert und feuert und rekrutiert.
Mag die Bestseller-Autorin einen besonderen Sound haben, die so erzählen kann, dass man ihre Bücher in einem wegliest, aber auch in einem Rausch durchhört? Während ihre zwei Erfolgsromane 22 Bahnen und Windstärke 17 von professionellen Sprecherinnen eingelesen wurden, hat sich die Autorin diesmal selbst vors Mikro gesetzt. Es ist nicht nur schief gegangen, dieses Hörbuch ist leider eine Zumutung. Man fragt sich, warum die Regie die Autorin nicht schützt. Mit der Distanz einer professionellen Aufnahme hätte daraus ein eigenwilliges Lehrstück über Machtmissbrauch werden können. Über ein Dilemma zwischen ehrgeiziger Assistentin, die sich durchbeißen will, und toxischen Verlagschef, der sie mit sinnfreien Arbeitsaufträgen bombardiert, samt Handbuch.
Da steht alles drin und es ist quasi eure Bibel. Minutiös wurde in unzähligen Abschnitten erklärt, wie die Assistentinnen den Verleger zu bedienen hatten.
Das heißt, die Nudelsuppe unbedingt ohne Nudeln zu servieren und das Hotel ohne Daunenkissen zu ordern, bitteschön. Schnell wird klar, als Assistentin soll Charlotte nicht nur Verlagsdinge regeln, sie soll den Verleger umsorgen und bewundern. Und Caroline Wahl lässt ihre Assistentinnenheldin das Spiel mitspielen. Wie sie um Anerkennung buhlt, sich kaputt macht, all das schildert die Autorin in einer Direktheit und Bitterkeit, die trifft.
Sie wollte die Auserwählte sein, die mit ihm zurechtkam, und nächste Woche würde es losgehen. Sie würde bereit sein. Sie würde seine erste Assistentin werden.
So viele Möglichkeiten hätten Stoff und Lesung. Aber leider unterbrechen Kommentare, Aus- und Rückblicke immer wieder die Handlung. X-mal werden wir beim Hören vertröstet, dass später dazu mehr erzählt werde. X-mal, dass sie ihre Geschichten raffen oder sich ihre Heldin Charlotte die größte Fehlentscheidung eingestehen sollte. Gerade diese Dauerkommentare sind nicht nur nervig redundant, sie wirken gekünstelt.
Das könnte nun einfach so weitergehen. Weitererzählen mit leichter dramaturgischer Steigerung, während sich die Leser allmählich fragen, worauf die Geschichte hinauslaufen wird, zu welchen Gemeinheiten der Verleger fähig ist. Fasst er sie an?
Genau das fragt man sich beim Hören, wie weit geht der Machtmissbrauch? Aber leider trägt die schablonenhafte, quasi allwissende Erzählstimme nicht zur Aufklärung bei. Das soll vermutlich ein erzählerischer Coup sein, ist es aber nicht. Und lässt die Geschichte um Macht und Ehrgeiz leider sehr gewöhnlich wirken und ins Leere laufen. Aber vielleicht liegt es auch nur an der dauernörgelnden, alles betonenden Sprecherinnenstimme. Man kann sich nur wünschen, dass dieses Hörbuch professionell nachproduziert wird.
Kein Hörvergnügen in dieser Form also, nach Meinung unserer Kritikerin Elke Schlinsohn. Checken Sie es selbst, Die Assistentin. Der neue Roman von Caroline Wahl, jetzt auch als Hörbuch veröffentlicht im Argon Verlag. In der Länge von über 9 Stunden als Download für rund 21 Euro gibt es diese Lesung, sowie auf einer MP3-CD, die dann 25 Euro kostet. Und jetzt hier in der Lesart von Deutschland Kultur aus traurigem Anlass dieses Gedicht.
Letzter Besuch. Da liegt er wie aufgebahrt und bewegt kaum den Kopf bei meinem Eintritt. Doch seine Blicke folgen mir aufmerksam. Er liest in den Augen der Besucher die letzte Lektüre. Er ist nachsichtig. Er lässt mich passieren. Fragmente, murmelt er. Ich liebe Fragmente.
Das war sie, die Stimme von Harald Hartung. Gestern Abend hat uns die Nachricht erreicht, dass der Lyriker verstorben ist im Alter von 92 Jahren. Die ganz große Popularität hat er nicht erreicht, aber er hat ein reiches literarisches Leben geführt, war mit über 20 Büchern und Gedichtbänden ein sehr produktiver Autor. Die Anthologien und Herausgeberschaften, die sind kaum zu überblicken. Bekannter wurde Harald Hartung als langjähriger Kritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hochrenommiert war er auch als Professor für Literatur. Fast 30 Jahre lang hat er an der Technischen Universität Berlin gelehrt. Ob er, wie in seinem Gedicht, bis zuletzt auch noch gelesen hat, wir wünschen es ihm, wir wünschen es uns.